Ja, sehr interessant, das, was Danny gerade gesagt hat. Es geht darum, dass Gott uns in eine Beziehung führen will. Und dieses Evangelium zu verkündigen, das ist ja der Anfang. Aber die Bibel spricht danach immer davon, dass wir auch in diesem bleiben sollen. Und den Text, den ich heute gewählt habe, da geht es darum, dass wir in dieser Beziehung bleiben. Jesus spricht bei diesem Text gerade zu seinen Jüngern. Und ich wollte heute beginnen mit einer Geschichte. Und ich weiß natürlich, dass Beispiele oder Geschichten manchmal auch hinken. Ja? Aber ich hoffe es sehr, dass dieses Beispiel, was ich heute bringen will, dass das euch trotzdem hilft, den Text, den wir uns heute anschauen wollen, zu verstehen. Dieser Text, der hat mir persönlich sehr viel Schwierigkeiten bereitet. Ja, das muss ich schon zugeben. Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Texte, die ich bis jetzt durchgenommen habe. Ja, umso länger wird die Predigt heute. Also es liegt nicht an mir, es liegt am Text. Ja. Jeder von uns isst gerne, richtig? Ich glaube, es gibt keinen, der nicht gerne isst. Ja, und so ist das so, dass wenn wir zu Besuch gehen, dann wird ja meistens immer sehr groß aufgetischt. Da kommt meistens immer das beste Essen, was man sich so vorstellen kann. Das kocht man dann für die Leute. Und interessant zu beobachten ist, dass wenn es mal sehr gut geschmeckt hat bei den Leuten, dass die Leute meistens den Koch loben, oder? Oder die Köchin. Ja, dann wird die Köchin in höchsten Tönen gelobt und Mensch, das hast du aber klasse gemacht, das hast du richtig lecker gekocht. Wisst ihr, was ich bis jetzt noch kein einziges Mal gehört habe? Dass tatsächlich derjenige, der das gesagt hat, zu der Köchin gesagt hat, Mensch, kannst du zu mir nach Hause kommen und das Gleiche kochen? Habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Stattdessen wird was gefragt? Das Rezept. Ist doch spannend, oder? Wer hat das jetzt gemacht? Hat das der Koch gemacht? Wenn das der Koch gemacht hat, wieso fragen wir nach dem Rezept? Und dieses Beispiel möchte ich heute ein bisschen auf meine Geschichte anwenden. Und ich hoffe, ihr könnt die Parallelen dazu verstehen. Wenn ich eine Bolognese-Soße koche, ja, ich wollte erstmal Borsch nehmen, aber dann dachte ich, ah, das ist schon, geht nicht, ne? Also wenn ich eine Bolognese-Soße koche, dann ist die Bolognese-Soße so lecker, weil sein Koch, nicht so lecker, weil dein Koch die so lecker gemacht hat, ja, sondern die Bolognese-Soße ist so lecker, weil das Rezept gut ist. Verstehen wir? Denn der Koch, der diese Bolognese-Soße gemacht hat, der hat sich an das Rezept gehalten. Nun, es gibt jetzt natürlich auch unterschiedliche Köche. Ja, es gibt ein Rezept und es gibt einen Koch, der kann das sehr gut nachkochen und der andere Koch, der kann das eher weniger gut nachkochen. Ja, und das hat natürlich einen Unterschied, weil der gute Koch, der hört nämlich auf Kritik. Ja, wo ich angefangen habe, ein bisschen zu kochen, da musste ich mir von meiner Frau immer was sagen lassen. Ja, das tut ein bisschen weh, ne? Weil das hat ja schon so das Gefühl, als ob man das nicht kann. Wisst ihr aber, ein guter Koch, der lässt sich was sagen. Ein guter Koch lässt sich Tipps geben von jemandem, der besser kochen kann als er, oder? Vielleicht nutzt er das falsche Geschirr oder die falsche Pfanne. Also es gibt Pfannen, da brennt einfach alles an. Und der schlechte Koch, der sich nichts sagen lassen will, der kann das Rezept auch nicht so wiedergeben, oder? Und dabei müssen wir verstehen, dass diese Ratschläge und diese Kritik, die an den Koch gehen, nicht dafür da sind, um den Koch niederzumachen, sondern die Kritik, die wir an diesen Koch stellen oder diese Hinweise und Tipps, die wir geben, die sind immer dafür da, damit das Essen noch besser wird, oder? Darum geht's doch. Und genau so ist es bei dem Kochberater oder sagen wir mal ein Sternekoch so, dass er das Rezept, was er gemacht hat, so weitergeben will, dass der Koch, der das nachkocht, auch perfekt nachkocht. Und deswegen gibt er Hinweise. Nicht, um ihn mutlos zu machen, sondern ihn zu unterstützen. Und heute wollen wir uns genau so einen Text anschauen. Wir wollen uns heute ein perfektes Rezept anschauen. Also mein Fahrplan für heute sind 4 Punkte, nicht 3. Ja, wir wollen uns heute ein perfektes Rezept anschauen, ein Rezept, was das Allerbeste ist. Dann wollen wir uns heute den Koch anschauen. Das sind wir in diesem Falle, ja, die eigentlich nur eine Aufgabe haben, und zwar sich an das Rezept zu halten. Dann wollen wir uns heute den Berater anschauen, den Sternekoch vielleicht, ja, der genau weiß, wie das Rezept gekocht werden muss. Wisst ihr warum? Weil er die Zutaten ausgewählt hat. Und zum Schluss wollen wir uns die Frage stellen, ja, was koche ich denn eigentlich? Ich weiß, das ist so eine beliebte Frage bei Köchen. Jedes Mal steht man in der Küche und denkt man, was koche ich heute? Und heute wollen wir uns einfach die Frage stellen, was kochen wir eigentlich? Wir als Christen, die wir ja in ihm bleiben wollen, was kochen wir eigentlich? Und ich möchte uns heute den Abschnitt von Johannes 15 lesen. Meine Überschrift für diese Predigt ist der wahre Weinstock und seine Früchte. Wir können den Text an die Wand werfen. Ich lese aus der Elberfelder. Johannes 15, Verse 1 bis 8. Da spricht Jesus zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr aber in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Nun, für mich ein sehr spannender Text und der hat so viele Fragen in mir aufgeworfen und ich kann heute auch wirklich nicht auf alles eingehen. Ja, deswegen ist das vielleicht nicht eine komplette Auslegung dieses Textes, aber ich möchte einige Dinge einfach weitergeben, die mir sehr, sehr wichtig geworden sind. Nun, als erstes geht es um das Rezept. Ja, als erstes geht es um den wahren Weinstock. Und was er eigentlich tut. Warum sagt Jesus hier der wahre Weinstock? Wenn man das so liest, dann hat man ja eigentlich sofort den Eindruck, es muss also schon mal einen anderen Weinstock gegeben haben, oder? Sonst könnte ja Jesus einfach sagen, ich bin der Weinstock. Wenn er einfach nur das Beispiel bringen wollte, dann würde er einfach nur sagen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber er redet hier von einem wahren Weinstock. Und wenn wir so das Alte Testament mal zurückgehen, und ich liebe das Alte Testament, ja, das hat so viele Parallelen, dann merken wir, dass Gott, als er Adam und Eva geschaffen hat, eigentlich ein Ziel mit ihnen hatte. Und dieses Ziel war eigentlich, dass Adam und Eva zum Ebenbild geschaffen wurden und Gott repräsentieren sollten. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber Gedanken schon mal gemacht habt. Nun, wir wissen aber alle, dass dieses Ziel eigentlich kaputt gegangen ist. Ja, das ist in die Hose gegangen, weil der Mensch in Sünde gefallen ist, weil er sich von dem Gott, von dem lebendigen Gott abgewandt hat. Diesen Mensch hat Gott zuvor erwählt. Nun, wenn wir weiterschauen, dann sehen wir, dass Gott ein Volk erwählt. Ja, das ist das Volk Israel. Gott erwählt dieses Volk eigentlich zu dem gleichen Zweck. Das Volk Israel, das hat Gott erwählt, damit das Volk sein Wesen präsentiert. Damit es vor den Nationen zeigen kann, was für ein Gott es gibt. Deswegen hat er die Gesetze gegeben und die Gebote gegeben und hat gesagt, an diesen Geboten werden sie erkennen, dass es einen wahren Gott gibt. Nun, wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Gott sagt, in Jesaja 5 redet er davon, dass er dieses Volk Israel als Edelrebe eingesetzt hat, als Weinstock eingesetzt hat. Und dieser Weinstock, der sollte Früchte tragen. Nun, wir wissen alle, dass das auch nicht funktioniert hat. Wir können Jesaja 5 dazu lesen, das lese ich jetzt nicht. Und dann hat Gott noch einen erwählt. Jesus Christus. Seinen einzigen Sohn hat er vor Grundlegung der Welt erwählt. Und dieser Sohn Gottes, er war vollkommen. Das haben wir gerade besungen. Er war heilig. Dieser Sohn Gottes, als er auf dieser Erde lebte, hat das Wesen Gottes so widergespiegelt, wie es sein sollte. In seiner ganzen Reinheit, in seiner ganzen Schönheit hat er Gott präsentiert. Er hat gezeigt, wie Gott ist. Diese Liebe, die aus ihm ausging, die hat er wiedergegeben. Und somit brachte er seinem Vater Frucht. Und Gott sagt nicht umsonst, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn hört. Und aus dem Grund ist Jesus Christus der wahre Weinstock. Und schon zu Mose hat Gott gesagt in 2. Mose 25, Vers 22, von der Deckplatte, die besprengt wurde mit Blut, nur von dieser Deckplatte werde ich mit euch kommunizieren. Nur durch das Blut seinen einzigen Sohnes, weil er vollkommen war. Ein sehr spannender Abschnitt. Und deswegen ist Jesus der Einzige, den Gott akzeptiert. Und das ist der Grund, warum es keinen anderen Weg geben kann zu Gott. Das ist der Grund, warum keine einzige Religion bestehen kann vor Gott. Weil sie nicht Jesus, den wahren Weinstock, erkennen. Alle Religionen sind damit hinfällig, ihr Lieben. Denn Gott akzeptiert nur seinen Sohn. Nun, was macht dieser Weinstock? Was macht ein Weinstock? Ein Weinstock ist eigentlich dazu da, um der Rebe, die an ihm ist, diesen Saft weiterzugeben, Kraft zu geben, das Wasser, was er aus der Wurzel zieht, nach oben abzugeben, damit aus der Rebe heraus Frucht entstehen kann, richtig? Letztendlich ist dieser Weinstock eigentlich die Quelle aller Dinge. Und deswegen reden wir hier auch von einem Rezept. Das, was wir gekocht haben, die Bolognese-Soße, die besteht aus dem Rezept. Und in diesem Rezept sind diese perfekten Zutaten drin. Und wisst ihr, für mich war das sehr befreiend, das zu hören, das festzustellen. Wisst ihr, die Rebe muss sich keine Sorgen machen, ob sie im Winter noch genug Feuchtigkeit bekommt. Das ist nicht die Aufgabe der Rebe. Das ist die Aufgabe des Weinstocks. Der Weinstock transportiert die Feuchtigkeit und die Flüssigkeit und den Saft nach oben. Das ist doch befreiend, oder? Ich muss mir keine Sorgen machen, ob ich im Sommer irgendwie diese Hitzetage überstehe oder nicht. Der Weinstock versorgt mich. Christus hat alles vollbracht, ihr Lieben. Er ist der wahre Weinstock. Und das Problem bei uns ist oft, dass wir uns zu wenig mit diesem Weinstock beschäftigen. Wir beschäftigen uns viel zu sehr damit, was wir als Reben alles machen müssen. Aber wir gucken zu wenig auf diesen Weinstock, von dem eigentlich alles kommt. Wir schauen zu wenig in das Rezept rein. Aber ich glaube, das liegt oft daran, dass wir uns lieber selber abmühen, dass wir versuchen, lieber das Rezept beiseite zu tun und selber irgendwas zu kreieren. Wisst ihr warum? Weil die Ehre dann auf uns fällt. Oh, wo hast du das Rezept her? Das ist nicht das Rezept. Das hier. Das ist meine Kreation. Und am liebsten wollen wir, dass alle Besucher doch denken, dass das unser Rezept ist, oder? Dass das von uns ist. Soll ich euch mal was sagen? Die Bolognese gibt es schon, wer weiß wie lange. Du hast das Rezept vielleicht ein bisschen verändert. Aber das Originalrezept gibt es schon lange. Nun, ich komme zu meinem zweiten Punkt. Zu dem Koch. Das sind wir. Wir sind die Köche. Und was ist unsere Aufgabe als Rebe in diesem Beispiel? Jesus sagt hier nicht in diesem Beispiel, bring Frucht, sieh zu, dass du Frucht bringst. Aber das ist oft das, was wir herauslesen, oder? Und vielleicht schockiert dich diese Aussage jetzt womöglich. Aber mich hat sie schon beruhigt. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt nichts mehr tun muss. Ja? Auch ein Koch stellt sich nicht hinter die Herdplatte, verschränkt die Arme und sagt, mal gucken, was jetzt daraus entsteht. Machst du ja auch nicht, oder? Aber was Jesus hier sagt, und das sagt er 7-mal in diesem Text, bleibt in mir. Bleib an meinem Rezept. Also für mich war das extrem befreiend, das kann ich euch sagen. Ich weiß nicht, wer von euch gerne kocht. Ich musste kochen lernen, weil es die Umstände so ergeben haben. Ja, und ich koche sehr gerne mit Chefkoch. Ja, und wisst ihr, wie das bei Chefkoch ist? Chefkoch, da fängst du an zu lesen, diese und diese Zutaten in die Pfanne geben, in die heiße Pfanne geben. Ja, und wenn du das in die heiße Pfanne gerührt hast, unter ständigem Rühren, bei niedriger Hitze, dann gibst du Salz und Pfeffer dazu. Ich bin so, wer kann denn bitte nicht kochen, wenn er das Rezept hat? Ja? Gibt natürlich andere Rezepte, das sind die russischen. Ne? Da steht da Salz, na Glas, Pfeffer, na Glas und Nudeln, na Glas. Ja, so habe ich auch mal versucht zu kochen. Leute, es ist extrem schwierig. Ja, aber ein Rezept, was komplett vorgefertigt ist und ich mich einfach nur daran halten muss. Entschuldige, das kann jeder kochen. Nun, wie funktioniert das bei uns im Leben? Damit die Frucht wachsen und reifen kann, braucht sie die Nährstoffe. Sie braucht die Nährstoffe von diesem wahren Weinstock. Und Jesus nennt dieses, so wie Danny es gerade schon erwähnt hat, eine Beziehung. Und eine Beziehung, die entsteht nicht aus dem ersten Blickkontakt. Als ich meine Frau kennengelernt habe, dann sind wir nicht sofort eine Beziehung eingegangen. Ich habe sie erst mal kennengelernt. Ja? Eine Beziehung entsteht immer von der Dauer her. Und deswegen redet hier immer vom Bleiben. Das nennt Jesus eine Beziehung. Bleibt in mir und ich in euch. Und das ist eine Wechselbeziehung. Christus in mir und ich in Christus. Und der Umkehrschluss wäre, Christus nicht in mir, ich auch nicht in Christus. Und wie ich schon erwähnt habe, wir brauchen uns um die Frucht nicht zu kümmern. Die Frucht, die wird entstehen, wenn wir an dem Weinstock bleiben. Und ich habe gerade schon mal erwähnt, es geht nicht darum, sich einfach hinzustellen vor den Herd und nichts zu tun. Aber wenn wir an diesem Weinstock festhalten, dann wird die Frucht kommen. Und wie das funktioniert, zeigt Jesus eigentlich ein Kapitel vorher, in Kapitel 14. Da redet er natürlich darüber, wie er im Vater ist und der Vater in ihm ist. Da redet er über die Wechselbeziehung, die zwischen ihm und seinem Vater ist. Wer mich sieht, sieht meinen Vater, sagt er. Und Philippus versteht das. Er sagt, zeig uns doch den Vater. Er sagt, hör mal, du siehst doch mich. Wer mich sieht, sieht meinen Vater. Wir sind eins. Ich tue den Willen meines Vaters und deswegen bin ich in meinem Vater, weil ich genau das tue, was er möchte. Und genauso auch die Rebe, also wir. Das, was ich will, will Jesus auch, oder nicht? Und was Jesus will, will ich doch dann auch, logischerweise. Wenn ich in dieser Beziehung zu ihm stehe, dann will ich doch nicht irgendwas, was er eigentlich gar nicht möchte. Nun, wie funktioniert diese Beziehung explizit? Ich denke, es ist diese Beziehung, die im Wechsel ist zwischen Gebet und Bibellesen. Es ist diese Beziehung, wo ich im Gebet, in meiner Abhängigkeit zu ihm komme. Und es ist diese Beziehung, wo ich durch sein Wort das empfange, was er mir zu sagen hat, was er für mich zeigen will. In Vers 7 sagt Jesus nämlich, wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben. Und diese Worte hat Jesus in der Bibel niedergeschrieben. Woher sonst sollen wir denn den Willen Gottes erkennen? Wie soll das funktionieren? Wollen wir jeden Tag eine Eingebung bekommen? Eine Beziehung ist also immer organisch, ihr Lieben. So wie die Beziehung zwischen Weinstock und Rebe organisch ist, das heißt, sie hat Leben. Es ist keine tote Beziehung. Nun, es gibt viele Christen, die diese Beziehung oder diese Verbindung nicht pflegen. Und diese Christen, die brauchen sich nicht wundern, wenn sie mit Jesus nichts erleben. Es sind diese Christen, die immer wieder sagen, es ist so langweilig als Christ. Irgendwie fehlt mir irgendwas. Es sind diese Christen, die immer wieder von einem Event zum anderen laufen, um sich irgendwie glücklich zu fühlen als Christen. Irgendwie muss das alles attraktiver sein. Wir müssen dies machen und jenes machen. Irgendwie muss doch Christsein spannend werden. Aber ihr Lieben, das sind die Christen, die diese Beziehung nicht pflegen. Das Manna, das schmeckt ihnen irgendwann mal nicht. So wie dem Volk Israel, könnt ihr euch daran erinnern? Das Manna, das eigentlich das Brot aus dem Himmel war, das schmeckt mir nicht mehr. Ich will Fleisch haben. Also wenn du in den Himmel willst, im Himmel wird es das Manna geben. Vergiss das nicht. Und wenn dir das Manna hier auf dieser Erde schon nicht schmeckt, dann brauchst du im Himmel überhaupt nichts. Dann hast du da nichts verloren. Und nicht selten ist das so, dass solche Christen dann in ihre alten Sünden verfallen. Dass sie wieder zurück zu ihren alten Gewohnheiten gehen, weil sie einfach diese Erfüllung nicht haben. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 31, Jesus sprach nun zu den Jüngern, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinen Worten bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Darf ich dir eine Frage stellen? Wie viel Zeit verbringst du mit Gebet und Bibellesen? Kontrollier das mal persönlich für dich. Wie viel Zeit verbringst du in dieser Beziehung, in dieser Wechselbeziehung zu Christus? Dass ungläubige Menschen dafür keine Zeit haben, das verstehe ich voll und ganz. Sie wissen nämlich gar nicht, was eine Beziehung zwischen dem wahren Weinstock ist. Dass diese Menschen nicht im Gebet und im Bibellesen sind, da habe ich vollstes Verständnis für. Aber ein Christ, eine Rebe, die eigentlich an diesem Weinstock hecken, die eigentlich ohne den Weinstock nichts kann, wie funktioniert das, ihr Lieben? Wenn ich diesen Text gelesen habe, dann habe ich immer gedacht, ich muss Frucht bringen, ich bin doch ein Christ, ich muss mich hier abmühen, ich muss lieben, wie soll ich das machen, keine Ahnung, ich muss. Und als ich diesen Text so ein bisschen studiert habe, habe ich nur gedacht, eigentlich ist das doch befreiend, oder nicht? Aber ich habe gerade schon mal erwähnt, das heißt nichts, dass wir nichts tun, wenn wir an seinem Wort bleiben. Aber ich denke, dass diese Dinge automatisch in uns kommen werden. Wenn wir in der Beziehung zu Christus stehen werden, dann werden diese Dinge, die wir tun sollen, automatisch in uns hervorgerufen. Und sie werden uns eine Freude bringen oder eine Freude bereiten. Und ihr Lieben, wenn das Volk Israel es schon nicht geschafft hat, aus sich aus so ein Weinstock zu sein und Frucht zu bringen für den Herrn, wieso sollten wir das können von uns aus? Könnt ihr mir das erklären? Aber mein Berater wird mir dabei helfen. Ihr Lieben, der Berater ist dafür da, um uns Tipps zu geben. Er ist dafür da, um uns aufzuheben. Er ist dafür da, um das Rezept, was er uns gegeben hat, so super hinzukriegen, damit das etwas ist, was zur Verherrlichung seines Vaters dient. Und ich komme somit zum dritten Punkt. Es ist der Berater. Die Aufgaben des Weingärtners. Was für Aufgabe hat er? Nun, dieser Berater, dieser Sternekoch, der hat das Rezept geschrieben. Der weiß ganz genau, was für Zutaten drin sind. Der weiß ganz genau, wie das Rezept funktioniert. Und ihr Lieben, für die Qualität der Frucht sind nicht wir zuständig. Vielleicht schockiert dich das. Vielleicht denkst du dir so, bin ich nicht mit einverstanden. Ist völlig in Ordnung. Aber studier mal diesen Text. Für die Qualität der Frucht ist der Weingärtner zuständig, denn er bearbeitet die Rebe. Und er wendet drei verschiedene Bearbeitungsmethoden an, beziehungsweise zwei Bearbeitungsmethoden. Und die erste ist, die Rebe, die am Weinstock ist und keine Frucht bringt. Die zweite ist die Rebe, die am Weinstock ist und Frucht bringt. Und die dritte ist die Rebe, die nicht am Weinstock bleibt. Wir müssen genau lesen, was hier steht. Nun, die Rebe, die am Weinstock ist und keine Frucht bringt. In Vers 2 steht, dass diese Reben nimmt er weg. So steht das bei mir in der Elberfelder. Und ich weiß nicht, warum alle Übersetzungen hier schreiben, dass er sie wegnimmt oder abhaut, steht, glaube ich, in einigen Übersetzungen. Ich verstehe es nicht. Denn dieses Wegnehmen heißt im Griechischen oder kann im Griechischen auch bedeuten hochheben. Das wäre natürlich nicht der einzige Grund. Ja, aber der zweite Grund wäre, dass dieses griechische Wort wegnehmen eigentlich die gleiche Wortwurzel hat wie das Wort reinigen, was er nämlich gleich, also kurz danach benutzt. Das ist die gleiche Wortwurzel. Und der dritte Grund, der für mich entscheidend war, ist, dass dieses Wort wegnehmen im Präsens steht. Und ihr wisst, ich liebe Präsens und Aorist, ja, denn Präsens bedeutet, dass es eine andauernde Handlung ist. Und wenn dieses Wort wegnehmen somit übersetzt werden müsste, dass Gott das wirklich wegnimmt, die Rebe, dann müsste er sie ja andauernd wegnehmen. Ja, was für mich wiederum absolut keinen Sinn ergibt. Und deswegen ergibt für mich eher das Wort Sinn, dass er die Rebe hochhebt. Wie ein Weingärtner, der das auch macht. Ja, der die Rebe versorgt, der sie hochhebt und irgendwie guckt, dass er aus dieser Rebe noch Frucht bekommen kann. Und auch das war für mich sehr ermutigend. Ja, Gott ist nicht so, dass er die Rebe, wo er sieht, ach, keine Frucht, direkt abhauen. Zack, weg, Tonne. Gott ist ein geduldiger Gott. Gott ist ein Geduld, der Frucht sehen möchte. Und der hat Zeit. Und mit einigen Menschen hat er viel Zeit. Also mit mir hat er sehr viel Zeit gehabt, kann ich euch sagen. Und deswegen glaube ich, dass dieser eigentliche Sinn dieses Hochheben ist und nicht dieses Wegwerfen. Oder abhauen, wie es in einigen Übersetzungen steht. Und dieses zeigt uns Jesus auch in einem anderen Beispiel. Ja, zum Beispiel von dem Weingärtner und dem Feigenbaum. Das können wir in Lukas 13, Vers 6 bis 9 lesen. Ja, da geht es auch um einen Weinbergbesitzer, der ganz viele Weinstöcke hat. Ja, der ganz viele Weinstöcke hat und Frucht an ihnen sucht. Ja, und dann kommt der Weingärtner, sagt er, der bringt keine Frucht, hau ihn ab. Und der sagt, bitte lass ihn noch ein Jahr. Ich will versuchen, aus diesem Weinstock noch Trauben zu bekommen. Ich werde ihn umgraben. Ich werde ihn düngen. Ich werde ihn pflegen, sodass er doch Frucht bringt vielleicht. Und wenn er das nicht tut, dann werde ich ihn abhauen. Und vielleicht erkennst du dich hier. Vielleicht bist du eine Rebe, die gemerkt hat, dass sie diese Beziehung zu Gott nicht mehr aufrechterhält. Vielleicht hast du nur eine einseitige Beziehung. Vielleicht betest du sehr viel und klagst Gott jeden Tag dein Leid und bitte gib mir und bitte gib mir und du bist doch ein Gott, der gibt, gib mir, gib mir. Aber möchtest die Antwort gar nicht hören, die Gott in seinem Wort sagt, weil du vielleicht Angst vor der Wahrheit hast. Vielleicht bist du auch jemand, der gerne die Bibel liest, der gerne die Bibel studiert und du kannst die Bibel auslegen in allen Himmelsrichtungen. Aber das Gebet, diese Abhängigkeit zu Gott, die du brauchst, die möchtest du lieber nicht zugeben. Also dazu bin ich zu stolz. Ich könnte das doch selber schaffen, oder? Aber sei ermutigt. Der Weingärtner, der möchte dich pflegen, er möchte dich hochheben. Er möchte dich ermutigen. Er möchte Frucht sehen. Und als drittes, oder als B, die Rebe, die am Weinstock ist und Frucht bringt, das ist der zweite. Das hat mir auch sehr viel Mut gemacht. Das war für mich einer der schönsten Teile, die ich hier studiert habe. Gott arbeitet auch an diesen Reben, die schon Frucht bringen. Und ich glaube persönlich, dass Gott hier die meiste Zeit verbringt. Denn da, wo er schon Frucht sieht, da arbeitet er so intensiv, dass er noch mehr Frucht bekommt. Man könnte ja eigentlich meinen, dass wenn eine Rebe schon Frucht hat, dass der Weingärtner einfach vorbeigeht und sie streichelt und sagt, oh, hast du toll gemacht, das gefällt mir. Aber was macht der Weingärtner hier? Er bearbeitet die Rebe so, dass sie noch mehr Frucht kriegt, noch mehr Frucht rausbringt. Und ihr Lieben, dieses Reinigen, das kann manchmal ganz schön schmerzhaft sein. Dieses Reinigen, das ist nicht einfach nur mit Wasser abwaschen, sodass sie glänzen im Sonnenschein. Das Reinigen, das kann sehr schmerzhaft sein. Denn dieser Weingärtner, der möchte die Frucht, die er sieht, noch stärker hervorbringen, damit Jesus, das Rezept, noch mehr zum Vorschein kommt. Verstehen wir das? Und das bedeutet, ja, Vater zu sagen. Und ihr Lieben, das ist nicht leicht. Eine Rebe, die bearbeitet wird von dem Weingärtner, wo es schmerzhaft ist, dann zu sagen, ja, Vater, ich beuge mich unter deinen Willen. Das ist nicht leicht. Nun, ich habe einige Beispiele aus meinem Leben mitgebracht. Das muss bei euch nicht genauso gewesen sein, aber es kann vielleicht ähnlich gewesen sein. Als ich eines Tages das Gebet gesprochen habe, Jesus, verändere mich, das hat bei mir in meinem Leben einen Wendepunkt gebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, Willi hat oft von diesem Satz gewarnt. Und ich kann euch auch nur warnen vor diesem Satz. Denn wenn du diesen Satz betest, also das erhört Gott sofort. Das kann ich euch garantieren. Aber das war das beste Gebet, was ich gesprochen habe. Das kann ich euch auch sagen. Er fing an, mich zu reinigen. Und ich, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe Tränen vergossen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe Sünden bekennen müssen, dessen Folgen einfach sehr, sehr gravierend sind. Ich bin ein sehr stolzer Mensch. Auch das musste ich erkennen. Ich habe ein Buch gelesen, wo Punkte standen, die einen stolzen Menschen zeigen. Und wisst ihr, ich stand und sagte, trifft zu, trifft zu, trifft zu, trifft zu. Was ist das denn? Und ich schrieb einem Freund von mir, ich sage, kannst du das bitte bewerten? Und er sagt, ja, das stimmt. Wow. Ihr Lieben, das tut weh. Das tut weh. Und Gott ist noch nicht fertig mit mir an diesem Punkt und er zeigte mir, Heinrich, du bist neidisch. Ich habe bis dahin geglaubt, ich bin kein neidischer Mensch. Ich habe kein Problem mit Neid. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er hat ein paar Brüder in diese Gemeinde gebracht, die Dinge besser konnten als ich. Und ich kam zu Hause zu meiner Frau, ich sage, Schatz, ich bin neidisch. Sünden verhindern das Wachstum der Frucht. Sünden sind sehr oft der Grund, warum wir keine Frucht tragen, weil durch die Sünde diese Verbindung gestört wird. Ihr Lieben, deswegen müssen wir Buße tun. Die Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, das ist der dritte Punkt, an dem Gott hier arbeitet. Wie behandelt er die Reben, die nicht am Weinstock bleiben? Und hier ist ein Unterschied zu erkennen, so wie ich gerade schon erwähnt habe. In den zwei vorigen stand die Rebe, die an mir ist, und keine Frucht bringt, die Rebe, die an mir ist und Frucht bringt. Und jetzt steht hier die Rebe, die nicht in mir bleibt. Und hier sind zwei verschiedene Sachen gemeint. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, hier steht nämlich dieses Wort hinauswerfen in Vers 6 als Aorist, als eine einmalige Handlung. Denn eine Rebe wird nur ein einziges Mal entfernt. Und das tut der Weingärtner nur einmal. Denn eine Rebe, durch die der Saft des Weinstocks noch zu sehen ist, die schneidet er nicht einfach so ab. Das macht er doch nicht. Und ihr Lieben, das ist für mich Heilsgewissheit. Das ist für mich Heilssicherheit. Solange ich weiß, dass der Saft des Weinstocks durch mich durchgeht, bin ich sicher. Und Abfall geschieht schleichend. Es ist nicht so, dass wir unser Leben leben, dass wir Christen sind und dass wir alles Mögliche gemacht haben und dienen und auf einmal sagen, boah, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wisst ihr, bei den meisten Leuten schlummern diese Dinge schon vorher. Denn das ist ein schleichender Prozess. Eine Rebe, die wächst nicht, wer weiß wie, und auf einmal am nächsten Morgen knack liegt die unten. Die fault langsam ab. Dann fallen die Blätter erstmal ab. Dann merkt man, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dass Jesus hier an Judas dachte. Wir alle kennen Judas. Er war einer von ihnen. Und doch merkte man, wenn man so die Geschichte von Judas betrachtet, dass da nicht alles koscher war mit ihm, oder? Er hatte den Geldbeutel. Das, was er mit dem Geld gemacht hat, war nicht ganz okay. Und das Ende dieser Menschen, ihr Lieben, ist das ewige Feuer. Das ist die Hölle, von der wir heute auch schon gehört haben. Und deswegen noch einmal ein Appell an dich. Überprüfe deine Beziehung zu Christus. Tue Buße. Kehre um zu Gott. Komm nach vorne, geh nach Hause, fall auf die Knie. Ihr Lieben, aber wir müssen Buße tun. Denn Gott ist ein Gott, der vergibt, ein gnädiger Gott. Nun, ich komme zum vierten und letzten Punkt. Was kochen wir eigentlich? Was ist eigentlich diese Frucht, die Gott verherrlicht? Um welche Frucht geht es hier eigentlich? Welches Rezept machen wir? Und ich weiß, es gibt auch hier viele Meinungen über das, was Frucht bedeutet. Und wir haben tatsächlich in der Bibel viele Stellen, die über Frucht reden. Und ich denke, dass es in einigen Punkten auch Unterschiede gibt. Ja, dass nicht jedes Mal, wenn wir von der Frucht lesen, dass Jesus diese Frucht meint. Und viele Menschen meinen, und mich eingeschlossen, ich habe das auch sehr lange Zeit geglaubt, dass die Früchte das sind, was wir so tun in einer Gemeinde, die Dienste, die wir vollbringen. Aber ich glaube, dass das unser eigenes Rezept ist. Ich sage nicht, dass das alles falsch ist. Wir sollen einander dienen, wir müssen zur Erbauung dienen. Das sind alles Dinge, die gut sind. Aber ich glaube, hier geht es um eine andere Frucht. Wir brauchen also nicht krampfhaft ein Gericht zu kochen, was nicht dem Originalrezept nahe kommt. Wenn wir einfach den Text mal lesen und einfach gucken, was sagt der Text über die Frucht aus, dann können wir zusammenfassen, zum einen ist es Frucht, die Gott verherrlicht, richtig? Nun, das können auch andere Früchte sein. Zum anderen sagt der Text, es ist Frucht, die keiner von uns von sich selbst verbringen kann. Keiner von uns. Und dann sagt der Text, dass es nur Frucht sein kann, die von gläubigen Menschen kommt. Die aus dem wahren Weinstock kommt und nicht aus falschen Weinstöcken. Und dann sagt der Text noch, dass es Frucht ist, wo Gott daran interessiert ist, dass hiervon mehr Frucht entsteht. Und jetzt schaut mal, ich bringe euch jetzt mal ein Beispiel. Ich mache ja sehr gerne Tontechnik. Und wenn ich jetzt sagen würde, dass die Frucht, die Jesus hier meint, ein Dienst ist wie zum Beispiel Tontechnik, das können wir auf viele Dienste anwenden, dann müsste ich anhand von diesen Punkten eigentlich sagen, dass ich von mir aus gar keine Tontechnik machen könnte. Dass ich von mir aus eigentlich gar nicht in der Lage bin, Tontechnik zu machen, richtig? Das ist der eine Punkt. Das würde dann aber auch heißen, dass ein Ungläubiger auch keine Tontechnik machen kann. Und Leute, ich kann euch eins sagen, die Ungläubigen, die können wesentlich besser Tontechnik machen als ich. Die haben wesentlich mehr Ahnung als ich. Und dann heißt das nämlich noch, dass Gott an mir arbeiten würde, dass ich noch ein besserer Tontechniker werde. Ja, das würde für mich heißen, Gott schult mich, Gott gibt mir Schulungen und er macht meinen Verstand so krass, ja, dass ich einfach nur alles kann. Wisst ihr, was das für mich bedeuten würde? Dass ich noch stolzer werde. Und das kann Gott nicht meinen. Und deswegen glaube ich, dass es nicht diese Werke sind, die wir tun. Die sind alle gut und die sind alle richtig. Wir brauchen Tontechniker, ja, damit das, was ich hier heute sage, so laut ist, dass das jeder hören kann, auch in der letzten Reihe. Aber ich glaube, hier geht es um andere Früchte. Und deswegen mein Predigttitel, Gottes Frucht kommt auch aus seinem Weinstock. Schaut mal, wenn Gott einen Weinstock einpflanzt, den es zuvor nie gegeben hat, es ist der einzige Weinstock, der einzig wahre Weinstock, welche Frucht möchte er sehen? Nur die des einen Weinstocks, oder? Das können deswegen meiner Meinung nach nur die Früchte sein, die ihre Quelle in dem Weinstock haben. Das kann nur so ein Gericht sein, was die Quelle in dem Originalrezept hat und nicht von einem mir erdachten Rezept, versteht ihr? Nun, deswegen glaube ich, dass es in erster Linie die Frucht des Geistes ist. Natürlich auch die Frucht der Buße. Es gibt einige Früchte, die die Bibel erwähnt, die nur aus Gott kommen können. Es können keine Früchte sein, die ich von mir aus machen kann. Und ihr Lieben, wer von uns kann behaupten, dass er die Frucht des Geistes ausleben kann? Wer von uns kann das behaupten? Denn es ist Gottes Frucht. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Spiegelt das nicht das Leben Jesu wider? Spiegelt das nicht das Leben des Sohnes wider, der den Vater verherrlicht hat und der gezeigt hat, wie der Vater eigentlich ist in all seiner schönen Pracht? Und ich glaube, dass das die Frucht ist, die zu 100% den Vater verherrlicht. Nun, ich möchte dem André nichts vorwegnehmen. André wird irgendwann mal wahrscheinlich ausführlich über diesen Text predigen, wenn er da bei Galater 5 angekommen ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Ja, aber diese Frucht, ihr Lieben, das ist nicht mein Verdienst. Auf diese Dinge kann ich auch nicht stolz sein. Denn wie kann ich auf etwas stolz sein, was gar nicht von mir kommt? Ja, wie kann ich jemanden, der zu mir kommt, erklären, ey, diese Sellerie, ne? Da kannst du mir mal auf die Schulter klopfen. Die habe ich doch nicht gemacht, die habe ich nicht eingepflanzt, die ist doch nicht von mir. Wie kann ich das machen? Und das kann ich nur tun, ihr Lieben. Diese Dinge, die kann ich nur tun, wenn ich an dem Weinstock bleibe. Die kann ich nur tun, wenn ich an der Quelle bleibe. An dem, der das Ganze ausführen kann. Nun, ich komme langsam zum Schluss. Wenn wir uns die Abhängigkeiten hier mal anschauen in diesem Text. Die Frucht kann nicht von alleine entstehen. Die Früchte sind abhängig von ihrer Rebe. Das heißt, das, was ich tue, bringt natürlich Frucht hervor. Liebe, Freude, Friede sind nicht einfach nur da. Ja, sie brauchen Christen, die dieses ausleben. Aber die andere Abhängigkeit ist, dass die Rebe von alleine keine Frucht hervorbringen kann. Und schon gar nicht diese. Sie ist abhängig von ihrem Weinstock und kann nur so den Saft weitergeben und die Nährstoffe weitergeben an die Frucht, wenn sie an diesem Weinstock bleibt. Du und ich als Christ, wir können keine Liebe, Freude und Friede von uns aus herausgeben. Das geht nicht. Also es gibt natürlich Menschen, die können lieben. Wisst ihr aber, wenn man diesen Menschen etwas macht, was gegen ihren Strich geht, dann hört es auf mit der Liebe. Es gibt Menschen, die können vergeben, wenn die Größe der Schuld nicht so hoch ist. Aber wenn es um ihr Fleisch geht, dann ist Vergebung tabu. Lieben, aber nur so spiegeln wir das Ebenbild Christi wieder in dieser Welt. Jesus sagt, ihr seid das Salz. Ihr seid das Salz, damit die Welt an euch sehen kann, wie mein Wesen ist. Und was macht die Welt dann? Die verherrlicht Gott. Wir haben letztens schon in der letzten Predigt von André auch darüber gehört. Ich möchte zum Schluss eine Geschichte vorlesen von Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, ob ihr Corrie ten Boom kennt, aber sie ist bekannt für ihre Vergebungsbereitschaft. Und diese Geschichte hat sie selber geschrieben. Oder jemand hat es zusammengefasst, ich meine, das wäre von ihr gewesen. Und ich möchte sie einfach vorlesen und ihr könnt einfach mal zuhören. Corrie ten Boom erzählt: In Deutschland finde ich überall die Wunden und Narben des Krieges. Eine Mutter zeigte mir einen Brief von ihrem Sohn Karl. Er ist in den Niederlanden in einem Gefängnis. Und während des Krieges war er Gefängniswärter. Und genau dort, wo er seine Grausamkeit verübt hat, muss er jetzt dafür büßen. 16 Jahre Gefängnis lautete das Urteil. Sein Brief aber ist heiter. Er schreibt: Liebe Eltern, freut euch mit mir. Ich habe den Herrn Jesus als meinen Heiland angenommen. Er hat mich zu einem Kind Gottes gemacht. Alle meine Sünden habe ich auf ihn geworfen und er hat sie in die Tiefe des Meeres geworfen. Als ich diese Sätze lese, beschließe ich, mich bei der Königin Juliane für ihn zu verwenden und Amnestie für ihn zu erbitten. Und bevor ich meinen Brief an die Königin schreibe, besuche ich Karl. Er ist im Vugtel-Gefängnis. Ich kenne es gut. Wieder sehe ich den Innenhof, wo Beb und ich einst gestanden haben, ohne zu ahnen, was unser Schicksal sein würde. Wir standen damals inmitten einer Reihe von Männern und erzählen uns, dass wir nun wohl erschossen werden sollten. Das Grauen packt mich beim Betreten dieses Schreckenortes. Jetzt nähere ich mich der Zelle, wo Karl, mein ehemaliger Aufseher, sich aufhält. Ich bringe dir Grüße von deinen Eltern, Karl. Haben sie sie denn gesehen? Gewiss, ich komme eben aus Deutschland. Karls Augen werden feucht und er flüstert: Wie geht es der Mutter? Gut, Karl, sie freut sich, dass du dich für Jesus entschieden hast und jetzt ein Kind Gottes sein darfst. Ich erzähle ihm etwas von meinem Besuch bei seinen Eltern und Freunden. Und dann sage ich: Ich habe auch in diesem Gefängnis gesessen. Ja, wann? Im Jahre 1944. Karl erblasst und schaut mich an. Dann kennen wir uns? Ja, allerdings kennen wir uns. In der Erinnerung erleben wir beide nochmals die Grausamkeiten, deren Karl sich schuldig gemacht hat. Aber dann sagt er, und ein Freudenschimmer verklärt sein Gesicht: Ich bin so froh, dass ich jetzt von meinen Sünden erlöst bin. Düstere Gedanken suchen mich heim. So leicht ist das? Jawohl, mein Vater, meine Schwester, Beb, Kim, mein Vater und viele, viele andere sind im Gefängnis oder in den Konzentrationslagern durch deine und deiner Genossen Grausamkeiten einfach hingemordet worden. Und jetzt sind deine Sünden einfach von dir genommen? So einfach ist das? Ich sage kein Wort, nur die Gedanken arbeiten in mir. Aber dann wird mir plötzlich klar, was ich tue. Jesus hat Karls Sünden in die Tiefe des Meeres versenkt. Vergeben und vergessen hat er sie. Und ich zerre sie wieder ans Tageslicht. Und ich bete: Vater, vergib mir diesen Gedanken im Namen Christi. Herr Jesus, lass mich ganz nahe bei dir sein, so nahe wie die Rebe des Weinstocks sich an seinem Stamm halten, damit ich vergeben und vergessen und meine Feinde lieben kann. Und jetzt habe ich wieder Mut zum Reden. In der Tat, Karl, deine Sünden sind dir vergeben worden. Der Herr Jesus hat die Sünden der ganzen Welt getragen, auch deine und meine Sünden. Ich will dir etwas sagen. Ich schreibe jetzt an die Königin und bitte sie, dass sie dir Amnestie verliehen werden möge. In der Zelle bei Karl habe ich die folgende Lektion gelernt. Nur wenn ich mit ihm, der am Kreuze gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, verbunden bin, nur dann kann ich auch vergeben und vergessen. Ja, sogar meine Feinde lieben. Ohne ihn aber ist mein Herz von Hass und Bitterkeit erfüllt. Darum will ich bei ihm bleiben und die Rebe des Weinstocks sein, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde, sagt Jesus. Wisst ihr, als ich mir die Predigtpunkte so anschaute, dann habe ich nur so gedacht, der erste Punkt, der wahre Weinstock, anbetungswürdig, oder? Der zweite Punkt, der Weingärtner, anbetungswürdig. Die Frucht, die aus dem Weinstock kommt, anbetungswürdig. Was bitte macht diese Rebe dazwischen? Ihr Lieben, Gott hat dich und mich erwählt, weil er das beste Rezept hat, was er präsentieren möchte, der Welt. Er möchte Liebe präsentieren, die von Gott kommt. Er möchte Freude präsentieren, die von Gott kommt. Er möchte wahren Frieden präsentieren, der von Gott kommt. Und ihr Lieben, wenn die Welt dieses Gericht probiert hat, dann wird sie nicht nach der Rebe fragen oder dann wird sie nicht nach dem Koch fragen. Wisst ihr, was sie fragen wird? Wie ist das Rezept? Wo hast du das Rezept her? Ich möchte das Rezept haben. Und dann kommt es so weit, dass Christus in mir ist und ich in Christus. Und das wiederum, ihr Lieben, ist anbetungswürdig. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen.